Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Und hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Die letzte große technische Revolution, das Smartphone, liegt schon 15 Jahre zurück. Rückblickend werden wir vielleicht davon sprechen, dass 2023 der Beginn einer neuen großen technischen Revolution war. Künstliche Intelligenz nämlich, die komplexere Fragen beantwortet, die Computerprogramme schreibt oder auch Geschäftspläne. Das ist ein Quantensprung. Der könnte nicht nur verändern, wie wir Informationen suchen, sondern auch eine Menge Geschäftsmodelle auf den Kopf stellen. Wie, darauf gehen wir gleich ein. Wir reden auch gleich über den ersten Börsengang dieses Jahres. Und die Deutschen fliegen zwar noch nicht ganz so viel wie vor der Pandemie, aber doch deutlich mehr. Allerdings gibt es an den Flughäfen immer noch zu wenig Personal. Da erinnern sich sicher viele an die langen Warteschlangen vergangenes Jahr. Wird es dieses Jahr besser? Für die allermeisten Menschen auf der Welt gibt es seit 25 Jahren nur eine große Tür zum Internet. Und da gehen sie ständig durch. Das ist Google. 90% aller Suchanfragen laufen über Google. Und das ist damit eine Gelddruckmaschine. Aber möglicherweise nicht mehr ganz so lange. Künstliche Intelligenz könnte dafür sorgen, dass wir ganz anders suchen. Und dass die Suchmaschine von Microsoft, die heißt Bing, viel attraktiver wird als Google, weil sie nämlich künstliche Intelligenz mit reinnimmt, mit dem Chatbot ChatGPT. Markus Schuler war gestern dabei, als Microsoft das verkündet hat.
Für Microsoft-Chef Satya Nadella ist mit dem Einzug von KI-Technologie ein neuer Tag bei der Internetsuche angebrochen.
It's a new day in search. It's a new paradigm for search. Rapid innovation is going to come. In fact, a race starts today.
Es sei ein neues Konzept, das die Innovation im Netz beschleunigen werde. Heute habe ein Wettlauf begonnen, so Nadella. Wen der Microsoft-Chef damit meint, ist klar, es ist Konkurrent Google. Vorerst aber hat sich Microsoft an die Spitze der Bewegung gesetzt. Das liegt auch daran, dass der Softwarekonzern seine Partnerschaft mit OpenAI, der Firma hinter ChatGPT, ausgebaut und kürzlich weitere 10 Milliarden Dollar in das Unternehmen investiert hat. Diese Technologie wird künftig alle Softwarekategorien verändern. Wer mit Bing im Internet sucht, bekommt künftig ein größeres Eingabefeld präsentiert. Es soll signalisieren, dass man vollständige Sätze verwenden kann. Microsoft-Vize Yusuf Mehdi erklärt, man habe auch den Edge-Browser mit KI-Fähigkeiten ausgestattet. Außerdem könne man sich mit der Suchmaschine nun unterhalten. So wolle man zum Co-Piloten bei der Internetsuche werden, sagt Mehdi. Dank unserer fantastischen Partnerschaft mit dem brillanten Team von OpenAI arbeitet Bing mit dem Sprachmodell der nächsten Generation. Es ist viel leistungsfähiger als ChatGPT und speziell auf die Suche zugeschnitten. Einer der Kritikpunkte an ChatGPT war bislang, dass die Anwendung mit Daten trainiert wurde, die nur bis zum Jahr 2021 reichen. Jetzt basierten die Ergebnisse auf aktuellen Daten, teilt Microsoft mit. Es ist davon auszugehen, dass das Unternehmen künstliche Intelligenz künftig tief in sein Cloud-Angebot Azure integrieren wird. Unternehmen könnten dann KI firmenintern einsetzen, zum Beispiel um automatisiert Geschäftsberichte oder Protokolle zu verfassen. KI wird auch im Windows-Betriebssystem Einzug halten. So kann man mit der Bing-Suche zum Beispiel den Befehl geben, eine Zusammenfassung des Ergebnisses in Form einer E-Mail an Freunde oder Kollegen zu verfassen. Carolina Milanesi ist Analystin und beobachtet seit vielen Jahren die Tech-Konzerne. Ihr Urteil über das neue Microsoft-Angebot? Ich glaube, wir haben den ersten Schritt zu einer anderen Art der Suche und des Konsums von Inhalten gemacht. Im Moment stellt Microsoft beide Suchergebnisse nebeneinander zur Verfügung. Entscheidend wird im Wettbewerb künftig sein, dass die KI-Anwendung in der Lage ist, meine Frage richtig zu verstehen. Das muss verfeinert werden. Frédéric Ladinois vom US-Branchendienst TechCrunch hält die neue Suche für epochal. Zugleich warnt er aber vor den wirtschaftlichen Folgen, vor allem für die Anbieter von Inhalten.
Denn wenn ich jetzt plötzlich suche auf Bing, vielleicht irgendwann auch mal auf Google und anderen Plattformen, dann gehe ich nicht mehr auf die Internetseiten, auf die ich vorher gegangen bin. Dann, wenn jetzt mir die Maschine sagt, ein Kochrezept gibt oder die letzten Spielergebnisse aus der Bundesliga, dann habe ich die direkt da drin. Dann gehe ich nicht mehr auf die Seiten, auf die ich vorher gegangen bin. Und das ist ein riesiger Unterschied, denn die Seiten leben davon, dass die Leute drauf auf diese Links klicken von Bing, von Google, von anderen Suchmaschinen.
Chancen sieht der Tech-Journalist für Anbieter mit originären Inhalten. Diese müssten aber über eine reine Nachrichtenberichterstattung deutlich hinausgehen.
Ja, nehmen wir uns die Chatbots nochmal genauer vor mit Klaus-Rainer Jackisch an der Börse in Frankfurt. Denn ChatGPT, der Chatbot, mit dem man im Internet Fragen stellen kann und der sie auch beantwortet, mal richtig, mal falsch, der kriegt ja jetzt Konkurrenz und zwar von einem Chatbot von Google. Also es ist klar, alle großen Technologieunternehmen in den USA arbeiten an künstlicher Intelligenz. Wie verändert das ihr Geschäft und wie steht eigentlich Europa da oder auch spezifisch Deutschland? Es gibt da eine Menge spannender Fragen, Herr Jackisch, die wir jetzt mitnehmen in unser Expertengespräch.
Ja, in der Tat. Es gibt quasi einen richtigen Wettbewerb darum, wer jetzt da die Marktführerschaft bekommt. Und vor dieser Sendung habe ich mit dem Hightech- und Digitalexperten Roland Fiege gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, welche Rolle künstliche Intelligenz, die über die Sprache angewendet wird, künftig spielen wird.
Ja, wir erleben jetzt, ich nenne das immer gerne, einen Dampfmaschinenmoment in der Geschichte, was Technologie angeht. Wir werden da erleben, dass wir diese Technologie in allen Produkten, in allen Oberflächen eingesetzt finden von unterschiedlichsten Anbietern. Also eine sehr, sehr spannende Zeit für alle.
Es ist, wie gesagt, ein erneuter Wettlauf unter den großen Tech-Giganten der USA, aber auch Chinas. Wo stehen denn die deutschen Unternehmen im Bereich Sprach-KI?
Ja, also die großen Trends, die werden natürlich immer in den USA gesetzt. Da natürlich allen voran Google und auch OpenAI zu nennen. Also das betrifft jetzt vor allem die Seite dieses automatisierten Schreibens. Ja, beide Lösungen oder alle großen Anbieter greifen aber auf eine sehr allgemeine Datenbasis zurück, die dann auch sehr allgemeine, sagen wir, Weisheiten, Antworten und sowas bringt. Da sind die Deutschen wirklich sehr schwach aufgestellt oder der europäische Markt. Wo wir stark sind und wo jetzt wirklich sehr interessante Player auf den Markt kommen, ist um die Frage, auf welche Datenbasis werden denn diese Technologien angesetzt, damit man eben nachvollziehbare, auch sagen wir, rechtlich verbindliche, mit guten Quellen versehene Informationen als Grundlage hat, um dann mit diesen Technologien Texte zu schreiben.
Damit künstliche Intelligenz funktioniert, da muss sie ja trainiert werden, auch mit deutschen Texten und Daten. Gibt's das?
Das ist eigentlich genau die Stärke, wo es auch sehr gute deutsche Anbieter gibt, zum Beispiel die Firma Rallyfy, die eben sich darauf spezialisiert haben, die Daten, die man zum Antrainieren nimmt, eben kundenspezifisch auszuwählen. Ja? Und dass man dort eben bessere Qualität im Output hat, als es, was diese allgemeinen Daten angeht, die eben von OpenAI oder auch von Google dann verwendet werden.
Aber ist der Eindruck richtig, dass die Musik in diesem Bereich eigentlich bei den großen Tech-Giganten in den USA und in China spielt?
Nein, das ist natürlich vollkommen klar, weil dort natürlich auch die Ressourcen ungleich größer sind, als jegliches Startup oder jegliche Firma in Deutschland überhaupt investieren kann. Also wir müssen uns die Größenordnungen überlegen. Sowas kostet viel Geld, sehr, sehr viel Rechenleistung, was dort von OpenAI, von Microsoft, von chinesischen Anbietern, von Google geboten wird. Das können nur die ganz, ganz Großen erstmal entwickeln. Da braucht man sehr, sehr viele Milliarden, um da überhaupt erstmal einen Einstieg zu haben und auch 5 bis 8 Jahre. Und das sind wir von unserer DNA, sind wir eher immer noch ein maschinenbaugetriebenes Land und kein KI-Startup-getriebenes Land. Leider.
Nicht nur für die Hersteller, auch für jedes normale Unternehmen wird künstliche Intelligenz ja künftig sehr wichtig werden. Welche Rolle wird sie denn aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren spielen?
Eine absolut erhebliche Rolle. Alle sprechen ja auch immer vom Fachkräftemangel. Wir werden diese Tools, diese Möglichkeiten einsetzen, ob das der Kundenservice ist, ob das die Erstellung von Inhalten angeht, ob das jetzt journalistische Webbeiträge, Blogbeiträge, bis hin auch zu Videos und anderen Dingen. Also das ist im Prinzip so eine Art Elektroantrieb für unser Gehirn und für unsere tägliche Arbeit, wie so ein E-Fahrrad. Und das werden alle nutzen können. Es wird vollkommen alltäglich werden.
Einige Universitäten und Bildungseinrichtungen, die haben ja bereits die Verwendung von ChatGPT verboten, weil sie darin einen gewissen Betrug sehen. Wie ist das einzuschätzen?
das lässt sich im Grunde genommen nicht kontrollieren und auch nicht einhalten. Also genauso wie Sie früher, nachdem Sie die Grundrechenarten im Kopfrechnen gelernt haben, dann später in den höheren Schulen auch ein Taschenrechner benutzen durften in Mathematik, werden Sie auch solche Bereiche oder solche Technologien nutzen, um einfach schneller recherchieren zu können, schneller zu einer Gliederung zu kommen. Und dann müssen Sie aber die Schlussfolgerung, wenn wir jetzt von wissenschaftlichen Arbeiten angehen, die Schlussfolgerung und die eigentliche intellektuelle Leistung, die muss man schon noch selbst bringen. Natürlich ist das eine Herausforderung, aber es wird sich nicht aufhalten lassen.
Vielen Menschen ist diese Entwicklung ja etwas unheimlich. Man denkt an Filme, in denen Roboter alles übernehmen und am Ende die Menschen dominieren. Wird das jetzt zur realen Gefahr?
Noch nicht allzu schnell. Es ist natürlich immer wichtig und es wird auch die nächsten 5 Jahre auf jeden Fall noch wichtig sein, alles zu redigieren, dem menschlichen, gesunden Menschenverstand auch nochmal zu unterwerfen und zu kontrollieren. Unsere Arbeit wird sich eher in diese Richtung verändern. Eine vollkommene Übernahme der Computer sehe ich noch nicht und noch lange nicht. Aber ja, also diese Szenarien, die werden sicherlich in 10, 20 Jahren da sein. Und da hilft letztlich am Ende nur noch den Stecker zu ziehen.
Soweit Roland Fiege, der Digitalexperte mit Einschätzungen zur Sprach-KI.
Danke. Ja, gucken wir mal auf den DAX insgesamt, Herr Jakisch. Da geht die Reise ja heute zum ersten Mal seit 3 Tagen nach oben. Wo ist der DAX jetzt gerade gelandet?
Ja, aktuell steht das Börsenbarometer bei 15.433 Punkten. Das sind 112 mehr als gestern oder ein Plus von 0,7%. Und das liegt vor allem an einer Rede von Jerome Powell, dem amerikanischen Notenbankchef, der gestern vor dem renommierten Economic Club in Washington, das ist eine Wirtschaftsvereinigung, gesprochen hat. Und seine Worte dort wurden eben so interpretiert, dass Powell zwar deutlich gemacht hat, dass weitere Zinserhöhungen im Kampf gegen die recht hohe Inflation in den USA, dass es die noch weiter geben wird. Aber er hat eben auch gesagt, dass mit einem signifikanten Rückgang der Inflation in den nächsten Monaten zu rechnen sei. Und daraus haben jetzt die Anleger geschlossen, dass es zwar weitere Zinserhöhungen gibt, aber dass die weniger aggressiv sind. Und genau das wollte man im Grunde hören. Und das ist der Grund, weshalb die amerikanischen Märkte recht deutlich in der Pluszone geschlossen haben und damit eben auch den deutschen Markt mit anschieben.
Wer sind denn die deutlichen Gewinner?
Ja, das ist vor allen Dingen E.ON heute, einer der größeren Gewinner. Der Energiekonzern hat im vergangenen Jahr deutlich besser abgeschnitten als erwartet, auch wegen höherer Einnahmen aus der Atomkraft. Nach den vorläufigen Berechnungen gibt es einen bereinigten Betriebsgewinn von etwa 8 Milliarden Euro. Das sind rund 200 Millionen mehr als erwartet. Der Nettogewinn dürfte mit 2,7 Milliarden ebenfalls am oberen Ende der Prognose liegen. Endgültige Ergebnisse gibt es erst Mitte März, aber es gibt jetzt schon Vorschusslorbeeren. Der Aktienkurs heute mit einem Plus von rund 1,7% an der Tafel. Und in den hinteren Reihen, da sticht Hapag-Lloyd heraus. Auch da gab es heute Geschäftszahlen, die sind recht gut ausgefallen wegen des Booms in der Containersparte. Was den Anlegern aber besonders gefallen hat, ist die Tatsache, dass die Dividende nahezu verdoppelt wird auf 63 Euro je Aktie von zuvor 35 Euro. Und daraufhin wurde die Aktie um 12% nach oben katapultiert.
Unter den Verlierern ist ja VW, obwohl Volkswagen den Gewinn nach ersten vorläufigen Daten offenbar gesteigert hat. Warum wird VW trotzdem so negativ bewertet?
Ja, in der Tat, auch dieser Geschäftsbericht sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, denn VW hat ja nun wirklich ein sehr schlechtes Umfeld. Man musste die Produktion teilweise einstellen, weil es einen Chipmangel gab, weil es Lieferengpässe gab. Dennoch ist der Betriebsgewinn um über 12% gestiegen auf 22,5 Milliarden Euro. Aber wie so oft finden natürlich die Anleger ein Haar in der Suppe. Und das liegt diesmal bei den Barmitteln. Der Zufluss an Barmitteln hat nämlich die Erwartungen verfehlt. Der Mittelzufluss lag bei rund 5 Milliarden Euro. Das war weniger als die erwarteten 5,6 Milliarden. Im letzten Jahr waren es sogar über 8 Milliarden. Und die Ursache dafür ist natürlich die instabile Versorgungssituation, sind die Störungen in den Logistikketten. Aber das mögen die Anleger nicht. Und dementsprechend ist der Kurs heute heruntergegangen um jetzt 0,9%.
Es gab ja heute, Herr Jakisch, auch den ersten Börsengang seit langem wieder in Deutschland. IONOS heißt das Unternehmen und es speichert für kleinere europäische Unternehmen Daten in der Cloud und verkauft Unternehmen quasi Baukästen und Speicherplatz, damit sie sich ihre eigene Homepage bauen können. Aber so richtig aus der Hand gerissen wurden IONOS die Aktien nicht. Bevor wir darüber kurz noch sprechen, hören wir uns kurz mal an, was Bianca von der Au über den Start berichtet.
Die Geschichte ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Der CEO von IONOS war schon 1995 als Werkstudent an der Gründung des Unternehmens beteiligt. Mittlerweile hat IONOS europaweit 6 Millionen Kunden. Und nun bringt Mitgründer Achim Weiß den Anbieter von Webhosting und Datencloud-Dienstleistungen an die Frankfurter Börse. Da schließt sich ein Kreis.
Und jetzt haben wir es geschafft. Wir sind an der Börse nach 25 Jahren Firmengeschichte. Ein sehr wichtiges Ereignis für uns und wir freuen uns natürlich.
Ihren Ursprung hat die Geschichte im badischen Karlsruhe. 1995 gründete Achim Weiß die damalige Firma Schlund und Partner mit. Das Unternehmen machte sich im sogenannten Webhosting einen Namen, also der Bereitstellung und Pflege von Webseiten und Homepages. 1998 wurde das Unternehmen von 1&1 übernommen und ging später dann in der Holding United Internet AG auf. Durch den Börsengang wird IONOS aus der Dachgesellschaft herausgelöst. Die bleibt vorerst aber größter Aktionär. Den Erfolg des Geschäftsmodells von IONOS erklärt Achim Weiß so.
Solides Arbeiten, ja. 6 Millionen Kunden, wir stellen einen wunderbaren Service zur Verfügung und gute Produkte, die der Mittelstand einfach braucht, zu einem sehr vernünftigen Preis. Das ist einfach Qualität, die wir abliefern und das sehr konstant über sehr viele Jahre und das macht am Schluss den Erfolg aus.
Nach eigenen Angaben ist IONOS der führende Anbieter in Europa für Hosting-Dienstleistungen, Cloud-Services und Cloud-Infrastruktur. Gerade in der Cloud-Sparte sieht das Unternehmen großes Wachstumspotenzial und Konzernchef Weiß scheut selbst den Vergleich mit den US-Tech-Giganten nicht.
Wir nennen die Hyperscaler, ja, die Google, Microsoft und AWS, ja, Amazon. Das sind natürlich wichtige Konkurrenten für uns. Aber es ist ja andersrum. Ja, die sind ja schon lang vor uns da gewesen. Wir sind jetzt der Neue und haben schon 100 Millionen Umsatz in dem Bereich. Ja, deswegen denke ich, dass wir da eine absolut gute Position hier haben.
Wobei 100 Millionen Euro verglichen mit den 80 Milliarden Dollar, die Amazons Cloud-Sparte vergangenes Jahr weltweit umgesetzt hat, verhältnismäßig klein sind. Aber IONOS hat gegenüber den amerikanischen Konzernen einen entscheidenden Vorteil, den strengeren Datenschutz. Von den 32 Rechnern, die IONOS betreibt, ist der Großteil in Europa und unterliegt damit der EU-Datenschutzrichtlinie. Das dürfte für viele Firmen und Behörden immer wichtiger werden. Auch wenn der erste Kurs der Aktie niedriger lag als vom Unternehmen erhofft, bleibt CEO Weiß natürlich optimistisch.
Wir sind noch sehr, sehr viele Jahre hier in der Börse und der Kurs wird sich nach dem Wert der Firma richten.
Ja, ist gut, wenn er optimistisch ist, aber erstmal ist der Kurs abgesagt. Warum, Herr Jakisch, lief das bei IONOS denn möglicherweise heute erstmal nicht so gut?
Ja, so richtige Euphorie gab es um diesen Börsengang von Anfang an nicht. Das Umfeld ist weiterhin doch sehr schwierig, auch wenn die Kurse in den letzten Wochen und Monaten gestiegen sind aufgrund der doch hohen Zinsen. Und es liegt auch daran, dass eben IONOS deutlich gemacht hat, dass man erstmal keine Dividende zahlen will. Auch aktuell ist der Kurs zeitweise unter die 18 Euro gerutscht und steht jetzt bei 18,07 €. Also kein so ganz toller Start.
Dann gucken wir zum Schluss nochmal auf den Euro, die Umlaufrendite und das Gold.
Der Euro wieder etwas gestiegen auf 1,0741 $. Bei den Renten gibt es heute Kursverluste. Die Umlaufrendite dementsprechend gestiegen auf 2,35%. Und die Feinunze Gold, sie kostet 1,880,92 $. Auch das etwas mehr als gestern.
Danke an Sie, an Klaus-Rainer Jakisch nach Frankfurt. Fliegen hat für viele seine Unschuld verloren. Nicht erst seit mutmaßliche Spionageballons am Himmel fliegen und abgeschossen werden. Es kommt ja für viele auch Flugscham dazu. Viele scheinen tatsächlich Flugscham zu empfinden, aber selbst wenn sie sich schämen, kaum jemand, der vorher gerne gereist ist, bleibt deshalb jetzt am Boden. Nur so ist es zu erklären, dass fast wieder genauso viel geflogen wird wie vor der Pandemie. Allerdings bedeutet es nicht unbedingt, dass das auch mehr oder weniger reibungslos passiert. Das sagt zumindest die deutsche Luftverkehrswirtschaft heute. Dieter Nürnberger mit einem Ausblick.
2022 ging es im Luftverkehr wieder nach oben. Allerdings wird das Vor-Corona-Niveau hierzulande noch nicht wieder erreicht. Und im europäischen Vergleich ist das Wachstum geringer. Die heute vom Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft vorgelegte Bilanz zeigt immerhin einen großen Sprung hin zur Normalität. So beförderten die deutschen Fluggesellschaften mit rund 112 Millionen Passagieren mehr als doppelt so viele wie 2021. Getragen getragen wird das Wachstum vor allem durch den europäischen und interkontinentalen Flugverkehr, weniger durch die Inlandstrecken, wodurch sich die Drehkreuze in Frankfurt-Main und München stärker entwickeln als die zweite Reihe Flughäfen wie Berlin oder Düsseldorf. In diesem Jahr soll das Wachstum weitergehen. So soll das Angebot an Sitzplätzen in Deutschland auf 85% des Vorkrisenniveaus steigen, in Europa sogar auf 98%. Doch zeigte sich im vergangenen Jahr, dass die Zunahme auch zu Chaos am Boden führen kann. Es gab erhebliche Abfertigungsprobleme. Und auch in diesem Jahr wird wohl nicht alles ohne Reibungen verlaufen. Es könnte im Sommer Beeinträchtigungen geben, sagt BDL-Präsident Joost Lammers. So sorge nicht nur die weiterhin geltende kriegsbedingte Sperrung des Luftverkehrs über Teilen Osteuropas für Engpässe.
Zum einen natürlich die kriegsbedingte Zunahme von Militärflügen. Und hinzu kommt auch in diesem Jahr die geplante militärische Großübung Air Defender, die für Juli geplant ist.
Gleichzeitig arbeiten sämtliche Akteure des Flugverkehrs an verbesserten Abläufen, um die Negativschlagzeilen des vergangenen Jahres vergessen zu machen. Hier geht es um Optimierung beim Check-in und um effektivere, schnellere Sicherheitsprozesse. Doch bleiben Rahmenbedingungen, die aus Sicht des BDL weiterhin Auswirkungen hätten. So haben einige europäische Airlines ihr Geschäft in Deutschland inzwischen eingeschränkt. Ryanair beispielsweise den Flugplan ab und nach Berlin ausgedünnt. Hohe Standortkosten zum einen, aber auch zu hohe Steuern und Gebühren, sagt Matthias van Rando, Hauptgeschäftsführer des BDL.
Deutschland hat mit Abstand die höchste Luftverkehrssteuer. Bei den Flugsicherungskosten liegt Deutschland mittlerweile top oben. Das war mal anders. Und auch bei den Luftsicherheitsgebühren liegen wir im oberen Drittel im internationalen Wettbewerb.
Auch der Fachkräftemangel bestehe fort. Der BDL spricht sich deshalb für eine erleichterte Beschäftigung von angelernten Arbeitskräften aus Drittstaaten aus. Bislang seien die Sondergenehmigungen hierfür zu kompliziert. Mit der Reform des Arbeitskräftezuwanderungsgesetzes will die Bundesregierung Abhilfe schaffen. Der BDL möchte eine Befristung auf 8 Monate erreichen, mehr als bisher geplant. Einige Rahmenbedingungen im Luftverkehr müssten somit weiterhin verbessert werden, so der BDL, damit die Branche endgültig wieder an die Zeiten vor der Corona-Pandemie anknüpfen kann.
Die Wirtschaftsredaktionen in den Zeitungen beschäftigt heute, so wie uns gestern, was mit den Kolleginnen und Kollegen von RTL Deutschland passiert. Denn RTL baut ja bei Gruner und Jahr mindestens 700 Stellen ab. Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Schon der Übergang von Printtiteln ins digitale Zeitalter ist eine Herkulesaufgabe. Wenn die Redaktionen dann noch in einen Fernsehsender integriert werden sollen, der seinerseits mit neuen Konkurrenten wie Netflix und Co. zu kämpfen hat, ist das zu viel der Komplexität. Endgültig war das Scheitern programmiert, seit mit dem Ukraine-Krieg die Werbeeinnahmen gesunken und die Kosten gestiegen sind. Schwamm drüber lautet jetzt offenbar die Devise. Dabei wäre es lohnend, genau hinzuschauen, wie man die Transformation schmerzfreier und erfolgreicher hätte gestalten können. Zumindest, wenn man bereit ist, aus den Fehlern zu lernen. Das Handelsblatt beleuchtet die Beweggründe von RTL-Geschäftsführer Rabe. Er verspricht sich von der Fusion und dem Fokus auf die starken Marken aus dem Hause Gruner und Jahr besseres Wachstum. Aufhalten lässt er sich jedenfalls nicht. Rabe ist nicht nur Chef von Bertelsmann und der RTL-Gruppe, sondern hat sich im Sommer auch selbst zum Boss von RTL Deutschland erklärt. Und frühere Top-Führungskräfte von Gruner und Jahr, die womöglich stärker für das Wohl der Hamburger Angestellten argumentiert hätten, gibt es kaum noch. Sie sind gegangen oder mussten das Unternehmen verlassen. Auch die Süddeutsche Zeitung zielt in ihrem Kommentar aufs Führungspersonal. Es ist, wie so oft in Unternehmen, die straucheln, gleich welcher Branche. An der Spitze sitzen Leute, denen offensichtlich der innere Bezug zu den Produkten ihrer Firma fehlt. Also flüchten sie, wie der Bertelsmann-Chef am Dienstag, in Imponierwörter wie Portfolioanalyse oder Transformationspotenzial. Und hoffen, dass sie so irgendwie durchkommen. Themenwechsel. Die neue Osnabrücker Zeitung analysiert die Rekordgewinne von mehreren Energiekonzernen infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und kommt zu dem Schluss, was die Regierung dagegen tun kann, ist, den von Putin manipulierten Marktkräften Grenzen zu setzen. Doch da geht noch mehr. Die Regierung muss die Konzerne zwingen, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachzukommen, durch Sondersteuern und Vorgaben. Die Ampel sollte die Konzerne dazu bringen, mehr Energie bereitzustellen, damit die Preise sinken.
Deutschland heute darf ich Ihnen gleich noch empfehlen mit meiner Kollegin Sabine Demmer. Sie begleitet Erdbebenhelfer aus Düsseldorf in die Türkei. Das hier war die Wirtschaft am Mittag im Deutschlandfunk. Ich verabschiede mich im Namen des ganzen Teams. Im Studio war Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.